Jede Zelle in unserem Körper wird über das Blut mit Sauerstoff und mit Nährstoffen versorgt. Und wenn man alle Arterien und Venen zusammennimmt, dann sind in uns 100.000 Kilometer Gefäße. Insofern ist es so extrem wichtig, diese gesund zu halten. Wir sind so alt und so gesund wie unsere Gefäße. Und dafür tun wir hoffentlich doch einiges heute.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Gesunde Adern sind elastisch und frei von Ablagerungen. Doch je älter wir werden, desto eher ist das leider nicht mehr der Fall. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer 1 auf der Welt. In Deutschland sterben 40% aller Menschen an Gefäßkrankheiten. Die häufigste Ursache ist Arteriosklerose, also die Verengung von Arterien, die Herzinfarkte und Schlaganfälle hervorruft. Schon ab dem 30. Lebensjahr, das ist wichtig, bilden sich bei vielen Menschen Ablagerungen und Verengungen in den Adern, ohne dass sie etwas davon bemerken. Der Grund dafür ist ganz häufig unser Lebensstil, in erster Linie auch das, was wir essen und wie wir mit unserer Ernährung für gesündere Adern sorgen können. Darüber sprechen wir heute.
Und wie, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast, redaktionell unterstützt hat uns heute Jutta von Kampenhausen. Liebe Anne, unsere Blutbahnen transportieren Botenstoffe und Immunzellen, entsorgen Abbauprodukte und sorgen für die richtige Temperatur. Nur brauchen wir sowohl für Wachstum als auch bei der Stressregulation einen gesunden Blutkreislauf. Wie robust oder leicht anfällig ist denn überhaupt dieses System?
Also unser Körper ist wirklich sowas von erstaunlich und deswegen muss ich auch ganz klar sagen, dieses Blut-Kreislauf-System ist erstaunlich robust. Das heißt, wenn wir uns das mal konkret anschauen, das ist ein hochkomplexes System aus Herz, Arterien, Kapillaren und Venen, also eine ganze Welt aus Rohrleitungen, insofern geht es heute um rohrfrei, ja. Dann aus den Herzklappen, den Herzmuskel, der auch über die Elektrik des Herzens das Blut durch die Adern pumpt. Und in unserer westlichen Welt ist Arteriosklerose als Alterserkrankung eher bekannt oder im Volksmund als Aderverkalkung. Aber im Gegenteil dazu gibt es Naturvölker, die bis ins hohe Alter komplett gesunde Adern haben. Das weiß man heute. Es liegt hauptsächlich an der Ernährung. Und übrigens, man hat bei jungen Menschen, die Unfallopfer waren, so Teenager-mäßig, mal eine größere Studie gemacht und die obduziert und gesehen, dass auch schon Menschen vor dem Abituralter oder vor 16 Jahren im Teenageralter eine leichte Verplack-Tendenz hatten. Mhm. Das heißt, so wie wir hier alle sitzen, kann man schon davon ausgehen, dass jeder eine Tendenz dazu haben könnte. Insofern ist diese, ich sag's mal nett, rohrfreie Folge enorm wichtig.
Genau, fangen wir damit mal an. Wie kommt es denn überhaupt zu diesen Ablagerungen von Fett und Kalk in den Arterienwänden, die wir ja alle nicht haben wollen?
Also dazu gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt eine sogenannte Response-to-Injury-Theorie, die davon ausgeht, dass das Problem mit kleinsten Verletzungen oder Funktionsstörungen an der innersten Schicht der Endothelwand, der Gefäßwand, beginnt. Und das halte ich für sehr, sehr plausibel. Also ich glaube, je gesünder dieses Endothel, umso weniger anfällig ist es dafür, dass sich da was reinsetzt. Wie kann das Endothel so ein bisschen, sage ich mal, angekratzt werden? Zum Beispiel hoher Blutdruck, der dagegen knallt, gegen die Wand. Rauchen, Entzündungsprozesse. Deswegen diese antientzündliche Lebensweise ist für alles gut. Hohe Blutfettwerte oder auch Diabetes. Und bei hohen Blutfettwerten muss man vielleicht auch nochmal sagen, welche denn? Vor allen Dingen oxidiertes LDL. Oder Lipoprotein A. Und die Gefäßwand wird eben durch diese Stressfaktoren etwas durchlässiger. Und dann wandern bestimmte Immunzellen in die Gefäßwand ein, saugen sich mit Fetten voll. Das wären dann solche Schaumzellen. Und mit der Zeit lagern sich dann auch Entzündungszellen und andere Stoffe ein. Und dann entsteht eine typische Plaque, so eine dicke Stelle, die das Gefäß verengt und verhärtet. Aber auch hier ist unser Körper fantastisch. Also selbst wenn du eine Plaque hast, ist der Körper so schlau und dehnt das erstmal immer noch so aus. Also unser Körper mit allem, was er tut, er will uns eigentlich immer nur helfen. Das ist so unglaublich. Also je älter ich werde, je mehr ich in der Medizin bin, umso mehr bin ich nur noch am Staunen. Wirklich. Der zweite Ansatz, Erklärungsversuch, ist die Lipidinfiltrationstheorie. Demnach lagert sich das ungesunde LDL aus dem Blut in der Gefäßwand ab. Das heißt, dort können die LDL-Partikel verändert oxidiert werden und das provoziert eine Immunentzündungsreaktion. Das hat beides, finde ich, seine Berechtigung. Ein oxidiertes LDL lagert sich in eine Endothelwand ein, die gestresst ist durch Blutdruckspitzen, durch Prädiabetes. Und auch wichtig ist, finde ich, der Körper hat ja gar nicht so viele Stellen, wo er was hinpacken kann, wenn er was loswerden will. Das sind klassischerweise das Cholesterin. Das sind ja wie so kleine Plastikbeutel oder Lipidbeutelchen, wo er was reinstopfen kann. Und eben die Gefäße oder die Fettzellen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir eine Zunahme haben von Plaquebildung auch durch all diese ganzen Schadstoffen, die wir leider auch aufnehmen. Mhm. Deswegen sehen wir auch eine Explosion, mehr Entzündung. Und wo kommt der Plaque eigentlich her? Das müsste man eigentlich auch mal viel noch feinstofflicher untersuchen können.
Mhm. Wichtig ist natürlich auch, wie wir uns ernähren. Darum soll es ja auch heute groß in der Folge gehen. Nämlich, dass man zu den richtigen Fetten greift. Also worauf sollte ich denn da achten? Das wäre nochmal.
Also ganz, ganz gefährlich ist ja so ein Trend, dass wir gesehen haben, dass mit Zunahme des Konsums von Pflanzenfetten wir interessanterweise mehr Herzinfarkte hatten, weil minderwertige, raffinierte, schlechte Fette verzehrt wurden. Oder wenn gebraten wird mit Fetten, die nicht hoch erhitzbar sind. Und wir wissen inzwischen, dass Menschen, die viele ungesättigte Fettsäuren essen, jetzt mal positiv gesehen, wir verbreiten ja immer eine gute Nachricht, ein deutlich verringertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und auch deutlich später sterben. Das heißt, wir müssen hier ganz extrem darauf achten, gutes Fett von schlechtem Fett zu unterscheiden. Wer hier wirklich sagt, ich will das mal nochmal richtig vertiefen, dem lege ich so sehr das Buch Ran an das Fett ans Herz, was wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher von mir ist, weil es einfach auch noch zeitlos das Thema gut durchleuchtet. Wir brauchen die gesunden Fette für die Zellmembran, für die Hormonproduktion, für die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, E, D, K, A. Und diese gesunden, ungesättigten Fettsäuren, dass wir jetzt den Ölwechsel nochmal für die Küche durchexerzieren, ist zum Beispiel Olivenöl extra vergine, eignet sich sehr, sehr gut als Universalöl in der Küche. Ich würde jetzt auch nicht alles wie wild hochbrutzeln. Man kann ja auch mal einen Fisch im Ofen garen oder man kann ja selbst auch mal ein Hühnchen kochen. Also dieses Braten mit schlechtem Fett ist immer was Schlechtes. Also gerade solche Fette wie Maiskeimöl. Oder Öle, die nicht gut erhitzbar sind. Also auch Rapsöl würde ich nicht zum Erhitzen verwenden, weil es immer noch 9% Omega-3-Fettsäuren hat, die dann einfach stark oxidieren. Und raffinierte Öle, wenn man jetzt mal so ein bisschen salopp sagt, das ist Schmodder in unseren Gefäßen. Muss man sagen, wo kommt denn der Schmodder her? Wenn wir uns also von außen schon zuschmoddern, ja, also deswegen ist die Ernährung so wichtig. Und was ist gut? Zum Beispiel Nüsse, Kerne, Samen natürlich auch als Omega-3-Quelle. Aber wir brauchen vor allen Dingen die langkettigen Omega-3-Fettsäuren aus DHA und EPA, ganz existenziell. Und Fisch, manche mögen ihn nicht, manche sind allergisch. Dann ist Fisch ja leider auch teilweise überfischt und hat auch Schwermetallprobleme. Ich esse trotzdem ab und zu ein bisschen Fisch, aber auch nicht jetzt extrem oft. Aber ich nehme jeden Tag persönlich hochqualitativ gute Algenöle. Und hier nochmal, was heißt das? Die sind erstens frisch gepresst vom Hersteller. Wenn man sie bestellt, werden sie frisch gepresst und kommen dann binnen weniger Tage zu einem als Verbraucher. Dann haben sie ein Omega-Safe-Patent, das heißt, während der Pressung wird nicht mit Lichthitze, Sauerstoff ein Produkt in Kontakt kommen, weil die dunkle Flasche ist keine Garantie für ein gutes Präparat. Und Zusätze wie Weizenkeimöl mit Vitamin E Gehalt natürlich oder noch Zusätze wie Vitamin D sind gleichzeitig auch noch tolle, charmante Kleinigkeiten für die Herzgesundheit und für die Gesundheit der Zelle. Denn je gesünder die Zelle und die Zellmembran, umso besser. Und schlechtes Fett sind vor allen Dingen die Transfette aus industriellen Fertigprodukten, aus industriellen Backwaren und so weiter. Da sollte man eher sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Und was natürlich immer zu empfehlen ist, ist die antientzündliche Strategie. Hoher Ballaststoffanteil, hoher Gemüseanteil. Und wenn man das beherzigt und auch viel Antientzündung reinbringt durch Kräuter und Gewürze, hat man sehr, sehr viel Gutes getan. Und um nochmal zu sagen, wir brauchen ja auch die Balance zwischen Omega-3 und Omega-6. Der Omega-6-Spiegel steigt zum Beispiel durch verarbeitete Lebensmittel, aber auch durch sehr viel Getreide oder solche Öle wie Distelöl, Maiskeimöl oder Sonnenblumenöl. Da sollte man ja weniger aufs Gas treten. Und Omega-3 ist aber auch natürlich wunderschön in Leinsamen, Chiasamen. Aber das ersetzt noch nicht die langkettigen DHA, EPA. Also Leute, die nur Leinöl nehmen oder nur Nüsschen knabbern, haben leider meistens keine optimale Versorgung mit Omega-3. Den Omega-3-Spiegel, den kann man ja auch über den Omega-3-Index nach einer gewissen Zeit immer im Blut messen, weil es ist nicht seriös, wenn ich jetzt hier sage, nehmen Sie so und so viel Omega-3 ein. Du musst ja immer voraussetzen, dass du weißt, wie gut resorbiert derjenige das Omega-3. Das heißt, der Wirkstoffspiegel ist entscheidend für die individuelle Dosierung. Und wir reden jetzt hier über Adern, ne, und stellen uns immer den Herzinfarkt vor. Aber die Gesundheit der Gefäße ist auch wichtig für unsere Sehkraft im Alter, für unsere Hörkraft im Alter, damit wir keine Polyneuropathie bekommen. Also auch die schwersten Schmerzerkrankungen, polyneuropathische Schmerzen, sind in der Regel bedingt durch Entzündungsprozesse an den kleinsten Gefäßen der Nerven. Da müssen wir hinwirken.
Die Nahrungsbestandteile werden ja im Körper komplett zerlegt und verdaut, bevor sie ins Blut gelangen und damit in Kontakt mit den Adern kommen. Warum spielt es denn da so eine große Rolle, ob ich das Ganze selbst koche oder fertig kaufe? Es gibt ja mittlerweile durchaus Firmen, die Ware auch anbieten ohne schlechte Zusatzstoffe.
Also das ist schon mal eine gute Information, wenn man jetzt weiß, wenn man sich zum Beispiel Tiefkühlgemüse kauft, vor allen Dingen ohne solche Fertigsoßen, dann hat man schon mal ein sehr, sehr gutes Produkt oder einfach ein ehrliches Gemüse ohne lange Etiketten. Dieses selber zuzubereiten ist vor dem Hintergrund wichtig. Erstens mal hat man dann nicht ein Fertiggericht mit Zusatzstoffen oder mit raffinierten Zucker oder raffinierten Fetten, also wo wir auch oft eine hohe Kaloriendichte haben. Übrigens, wenn man sich das manchmal anguckt, hat ein Salat mit Soße manchmal mehr ungesunde Fette und Zusatzstoffe als, ich sag's mal ein bisschen salopp, wie ein Burger mit Fritten. Das ist ja auch ganz gruselig, was manche Menschen sich da mit einem Salat und einer Soße einverleiben. Aber wichtig ist, dass vor allen Dingen dieses Fertiggericht-Thema insofern problematisch sein kann, wenn frisches Obst und Gemüse fehlt. Und der Vorteil bei selbst und frisch zubereiteten Nahrungsmitteln ist einfach auch die Zubereitung selbst. Wenn du etwas frisch zubereitest, ist es nicht lange oxidiert. Aber hier kann genauso auch ein Fehler entstehen. Wenn Menschen also sich Gemüse schnippeln und das ewig lang stehen lassen, oxidiert was. Bei einer Salami kann man das sehr, sehr gut sehen. Wenn du eine Salami anschneidest, dann wird die im Laufe der Tage im Kühlschrank oder so dunkel. Das heißt, du siehst, es wird ranzig. Also sollte man, wenn man Salami ab und zu mal isst und mag, die erste Scheibe immer grundsätzlich abschneiden und wegwerfen, weil das ist, ich meine, Salami ist wirklich nicht gesund, ne? Das nochmal so weg. Ich habe da irgendwie einen Podcast von Anne Fleck gehört, Salami und rohrfrei. Ich esse jetzt hier Salami, Schatz, jeden Tag. Aber das meine ich halt, dieses Oxidationsthema sollte man beachten. Und insofern würde ich immer darauf achten, frische Zutaten verwenden, nährstoffdichte, ballaststoffreiche Lebensmittel ohne Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker und einfach darauf achten, wie ist der natürliche Fett- und Salzgehalt. Aber wie gesagt, ich würde mich auch nicht nur in das Thema welches Lebensmittel reinstürzen wollen, sondern einfach auch, wie bereite ich es zu? Fehler in der Küche vermeiden, hantieren mit ungesunden Fetten oder auch gesunde Fette zu extrem lange erhitzen. Und was ich auch in der heutigen Zeit auch gut finde, ich meine, oft sind Fertiggerichte ja viel, viel teurer als selbst zubereitetes Essen. Also meine Urgroßmutter hat immer gesagt, ein einfaches, ehrliches Lebensmittel, da brauchst du wenig und es schmeckt. Und insofern hat das einen extrem gesundheitlichen Vorteil und man kommt in der Regel auch viel günstiger weg. Und wenn man jetzt nochmal sagt, ja, und was ist denn jetzt so auch ein gesundes Fertiggericht? Das gibt es ja auch. Also ich denke jetzt an die einfachen Tiefkühlprodukte ohne Zusätze, an unpaniertes Fisch- oder Fleischprodukt, an auch ja, Tiefkühlfisch wäre auch eine Alternative. Ne? Und ich glaube, wenn man sich einfach schon beim Gemüse vorne austobt, dann liegt man immer richtig und beim Obst. Also es geht auch sehr einfach. Also ich persönlich muss auch immer sehr schnell mir was machen können. Ich bin einfach auch sehr, sehr eingebunden. Ich mag dann zum Beispiel auch mal eine Avocado oder ein pochiertes Ei. Übrigens, Eier sind für die Gefäße kein Problem. Das hat man den Leuten ja auch ewig erzählt, dass Eier und Butter darf man auf keinen Fall essen, weil das die Gefäße verstopfen würde. Das ist Gott sei Dank überholt. Mhm.
Über wie viel Gramm Obst und Gemüse am Tag reden wir denn da?
Das kommt ja auch drauf an, wenn man jetzt einen 2 Meter großen Menschen vor sich sitzen hat oder eine kleine Person. Also man muss ganz ehrlich sagen, ich sehe oft Nährstoffdefizite in den Blutmessungen bei unseren Check-up-Untersuchungen. Deswegen halte ich das immer sehr vermessen, wenn man dann liest oder hört, wir kriegen alles über unsere Ernährung. Nee, dann muss man eigentlich sagen, muss man 6 bis 7 Hände voll verschiedenste Obst- und Gemüsesorten pro Tag essen. Und natürlich noch gute Öle dazu. Dann hat man, glaube ich, eine gute Chance. Also ich habe auch immer wieder Patienten, wo ich denke, wow, die haben das bisher auch wirklich weitgehend gut hingekriegt mit den Lebensmitteln. Aber das Gros der Bevölkerung hat eigentlich latente oder schwere Mängel und merkt es nicht mal. Und die meisten denken sogar, ich ernähre mich ausgewogen.
Mhm. Woran könnte ich denn dann merken, ob meine Blutgefäße gefährdet sind? Also kann man das leicht untersuchen lassen?
Ja, also das machen wir zum Beispiel bei uns in der Praxis als Vorsorge-Check-up. Grundsätzlich erstens mal messe ich auch wieder den Stresslevel. Übrigens an alle, wer es noch nicht gehört hat, unsere letzten Folgen waren ja auch zum Thema Stress. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt, der mir gerade in dem Zusammenhang noch einfällt. Um inneren Stress zu vermeiden, dürfen wir uns auch nicht in diesen ständigen Bewertungen verheddern und auch nicht immer mit allem vergleichen. Also des Glückes Tod ist der Vergleich, sage ich ja gerne, aber auch genau des Stresses Ursprung ist die Bewertung und das Vergleichen. Also wenn du alles kommentierst im Kopf, dann hast du eh inneren Stress. Also wir wissen auch, wie wichtig es ist, diesen Faktor zu berücksichtigen. Das heißt, eine Stressmessung ist für mich als Teil in meiner Sprechstunde elementar. Dann machen wir zum Beispiel neben den normalen Sachen, EKG, Blutdruckmonitoring oder auch die Beurteilung der Halsschlagadern, die einfache Messung der Gefäßintima Media Dicke, das ist eine ganz einfache, kostengünstige Untersuchung. Und da sieht man sehr sensibel schon kleinste Veränderungen, weil die Halsschlagader ist ja auch sehr gut einsehbar. Und die kann sich aber auch wieder erholen, wenn da kleine Ablagerungen sind. Und wir messen auch in einem größeren Blutcheck-up eben Werte, die leicht vergessen werden. Also zum Beispiel sowas wie Homozystein oder Lipoprotein A, um das alles so ein bisschen mehr oder minder abzuscannen. Oder messen eben auch, wie sieht es mit der Darmgesundheit aus. Weil je besser der Darm, umso weniger Entzündung. Das gehört ja alles zusammen. Und wer jetzt ein erhöhtes Risiko hat, zum Beispiel familiär oder auch oder zum Beispiel eine lange Raucheranamnese, dem würde ich grundsätzlich empfehlen, auch mal beim Schwerpunkt facharztliche Praxis, Kardiologie, auch mal ein Belastungs-EKG zu machen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Einschätzung der Blutzuckerwerte, weil ein Prädiabetes, der leider auch Frauen in Wechseljahren oft überfällt und übersehen wird, schädigt natürlich die Gefäße. Deswegen kann man eigentlich nicht früh genug anfangen, hier pragmatisch, aber doch zielführend die Bluttests auf den Weg zu bringen.
Bevor überhaupt irgendwas anfängt.
Genau.
Ein Alarmzeichen können ja auch geschwollene Venen sein. Sicher haben einige Hörerinnen bei uns auch Krampfadern, Besenreiser oder bei Hitze geschwollene Beine. Ist das dann auch ein Venenproblem, was ich mit der richtigen Ernährung lösen könnte? Oder braucht man da eher sowas wie Stützstrümpfe?
Also schwere, müde Beine, Spannungsgefühle oder Schwellungen sind auf jeden Fall ein Alarmzeichen, dass zum Beispiel auch die Venen, die ja das verbrauchte Blut zum Herzen zurücktransportieren, nicht mehr optimal arbeiten. Meistens sind in dem Fall die Venenklappen geschwächt oder das Bindegewebe in den Venenwänden hat an Elastizität verloren. Das heißt, dann fließt das Blut nicht mehr effektiv zurück und versackt sozusagen in den unteren Extremitäten. Das kann zu chronischen Schwellungen führen. Hier möchte ich aber auch noch mal ganz klar sagen, man muss natürlich schauen, ist das so eine kleine Knöchelschwellung beidseits von der Vene oder wenn jemand beidseits zum Beispiel auch stärkere Schwellungen hat und sich die Söckchen doch extrem abzeichnen, sollte man immer auch hausärztlich abklären lassen, habe ich einen verkannten Bluthochdruck. Also es kann ja auch durch einen Bluthochdruck oder eine auch Schwäche des Herz-Kreislauf-Systems insgesamt sein, nicht allein der Vene. Und wenn ein Bein einseitig stark geschwollen ist, eine Beinumfangsdifferenz haben, mit Schmerzen, Schwellung und Rötung muss man auch an eine Thrombose denken. Man kann aber, und das ist wieder die gute Nachricht, sagen, auch hier gegen diese Tendenzen des venösen Problems kann man etwas machen, auch über klassische gesunde Ernährung, und zwar auf mehreren Ebenen. Klar ersetzt antientzündliches Essen jetzt nicht die Bewegung und auch keine weiterführenden medizinischen Maßnahmen, wenn die Beschwerden doch sehr stark fortgeschritten sind. Aber sie bremst die Entzündungsprozesse im Körper aus, sie stabilisiert das Bindegewebe und sorgt für besseren Blutfluss. Was fällt mir da als allererstes ein? Zum Beispiel auch Silizium als bindegewebsstärkendes Präparat. Deswegen empfehle ich ja auch so gerne Brennnesseltee, weil der enthält viel Silizium. Dann viel buntes Gemüse, Kräuter, Beeren und natürlich hochwertige Fette. Und was auch interessant ist, dass man sagt, Vitamin C und Zink sind wichtig für gesundes Bindegewebe. Kollagenbildung. Ich meine, wir denken immer nur an Haut und Lachfalten. Wir müssen einfach auch daran denken, dass es den Gefäßen gut geht. Das Bindegewebe ist ganz, ganz wichtig und natürlich die Hydratation, auch um einen langsamen Blutfluss zu optimieren oder zu verhindern, dass das Blut zu zähflüssig wird und der Rückfluss sich erschwert, sollte man wirklich individuell darauf achten, ausreichend zu trinken. 2-3 Liter am Tag, vorausgesetzt man hat jetzt nicht eine höhere Herzinsuffizienz, dann hört bitte auf den ärztlichen Rat, was da angesagt ist. Aber man weiß ja auch, dass Ernährung alleine hier manchmal doch ein nicht so scharfes Schwert ist. Deswegen ist hier die Bewegung an erster Stelle zu nennen. Sie ist unerlässlich, zum Beispiel auch die Muskelpunkte zu aktivieren. Also man kann ja auch, während man sitzt, wir sitzen uns ja jetzt hier gegenüber, warum nicht? Ne? Ich bin schon wieder mit meinen Beinchen hier so ein bisschen am Kreisen, während ich gerade spreche. Aber das kam jetzt erst, ne? Weil mir gerade bewusst wurde, du sitzt ja jetzt auch hier wieder mit überschlagenen Beinen. Ist gar nicht so gesund, das ist so meine Schwäche. Beim Gehen, beim Radfahren, selbst beim Wippen jetzt hier mit den Zehenspitzen spannt sich die Wadenmuskulatur an und das unterstützt die Venenarbeit, den Blutfluss Richtung Herz. Und das kann man, wie gesagt, überall machen. Wer jetzt viel sitzt oder steht, ich bin leider beruflich oft so ein Sitzmensch, oder wer jetzt am Verkaufsstand steht, der sollte sich trotzdem regelmäßig bewegen und nicht dauerhaft in einer Position stehen. Und auch Stützstrümpfe haben ihren Platz. Also es gibt ja zum Glück auch heutzutage ein paar, die irgendwie netter aussehen als diese fürchterlichen, dunklen, hautfarbigen Konstrukte. Ich habe zum Beispiel so welche in einem ganz krassen Neon-Pink. Und ich ziehe die dann auch mal an, wenn ich jetzt länger irgendwo auf Reisen unterwegs bin. Also ich finde, Thrombosen vorbeugen ist eine ganz, ganz tolle Sache. Weil eine Thrombose könnte ja im schlimmsten Fall zu einer Lungenembolie führen. Also gerade wenn man jetzt auch eine längere Reise hat oder eine Flugreise. Trinken nicht vergessen, Fußhüppe nicht vergessen und sich einfach mal doch ein paar gute Kompressionsstrümpfe gönnen. Die sind zwar eine kleine Investition, die kriegt man jetzt nicht für 10 Euro, aber die hat man ja ewig.
Mhm, klar.
Und das ist toll. Also eigentlich könnte man die auch öfter anziehen.
Aber ich weiß nicht, ich finde sie nicht ganz so bequem, aber...
Na, man hat, also wenn man jetzt so schwere Beine hat, dann ist das natürlich schon, finde ich, ein schöner Tipp. Und natürlich aber auch mal die Beinchen hochlegen und Wechselduschen. Hier Sebastian Kneip, ne, er jubelt, ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, um die Venen zu stärken und natürlich auch Gewichtsoptimierung. Warum nicht, ne?
Und die Besenreise, über die viele Frauen klagen, also kann ich die auch verhindern oder nur nach Auftreten dann wegläsern oder veröden lassen?
Also Besenreise entstehen ja dann, wenn diese kleinsten Hautvenen auf Dauer erweitert sind. Und das passiert, wenn die Venenklappen nicht mehr richtig schließen oder das umgebende Bindegewebe einfach nicht mehr genug Halt gibt. Dann fließt das Blut nicht mehr so richtig zurück, staut sich und durch diesen ständigen Druck werden die feinen Gefäße dann unter der Haut sichtbar. Dagegen hilft vorbeugend und auch maßvoll lindernd einfach alles, was die Funktion und Elastizität der Gefäße unterstützt. Also Bewegen bringt Segen, Laufen, Radeln, Treppe steigen, Wadenpumpe, Kneippsche Wadengüsse, Kneippsche Duschen und alles, was das Bindegewebe stärkt, also was ich anfangs schon genannt hatte, Silizium, zum Beispiel aus Tee, man kann aber auch Silicea ergänzen, Vitamin C, Zink. Die Kupferversorgung ist wichtig. Menschen, die Zink einnehmen, müssen auch gucken, wie ist ihre Kupferversorgung. Und dann natürlich alles, was so ein bisschen auch anti-entzündlich, antioxidativ ist. Wer zum Beispiel Zitrusfrüchte mag, grünen Tee mag, dunkle Schokolade, rote Beeren, dann sekundäre Pflanzenstoffe aus den großen Helden, Zwiebeln und Knoblauch, muss man hier nennen, aber auch mal Traubenkerne fein zermahlen, essen. Und Buchweizen sind belegt schützend. Buchweizen, finde ich, ist ja auch ein ganz fantastisches Getreide. Es ist glutenfrei, ein glutenfreier Buchweizenpfannkuchen ist doch mal was. Oder so ein Crepe. Ne? Mal am Wochenende kann man auch herzhaft füllen. Ich finde, das sorgt mal so ein bisschen für ein Aha-Erlebnis in der Küche. Außerdem ist das inzwischen ja sehr leicht zu bekommen. Also ich sehe inzwischen Buchweizenmehl auch so in gängigen Drogeriemärkten. Und wichtig ist auch, wenn wir uns vorstellen, Bindegewebe ist ja mit unser größtes Organ, besteht eben auch aus Eiweiß. Das heißt, wer dauerhaft zu wenig Eiweiß isst oder mangelnde gute Qualität, der riskiert einfach, dass das Gewebe nicht stabil ist, nicht fest ist. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, auf die Eiweißversorgung zu achten.
Und was ist mit Salz? Also muss ich da auch aufpassen?
Also man muss wissen, die Wirkung von Salz bei Besenreisern, man sollte nicht zu viel salzen, aber auch nicht zu wenig. Witzigerweise werden ja solche Besenreiser mit hochkonzentrierten Kochsalzlösungen sklerosiert. Ne? Durch die Injektion wird die Venenwand gereizt. Und das führt dann dazu, dass die Venenwände sich so verkleben und die Vene verschließt und der Körper baut dann diese verschlossene Vene ab und leitet das Blut dann wieder über andere um. Und wir müssen einfach nochmal berücksichtigen, wie Salz in unserem Gewebe allgemein wirkt. Salz, also Natriumchlorid, kann man übrigens auch mal im Blut messen, spielt eine wichtige Rolle im ganzen Wasser-Elektrolythaushalt und beeinflusst die Zellfunktion. Und es wird problematisch, wenn Menschen eben zu viel Salz haben, aber genauso zu wenig. Also ich sage mal, 5 Gramm am Tag sollte man nicht überschreiten, aber auch nicht unterschreiten. Und zum Beispiel auch aus der Apotheke Präparate wie Silicea oder Kaliumchloratum, die werden im Zusammenhang mit Bindegewebe und Entzündungen ausdrücklich genannt und können unterstützend wirken. Warum nicht? Ich meine, ne, kann ja nur
alles
besser werden.
Ja, genau. Wir hatten es eben mit den Stützstrümpfen. Da ist mir gerade noch eingefallen, dass ich immer mehr Menschen damit neuerdings joggen sehe. Genau. Also die sollen ja die Muskulatur stabilisieren und die Durchblutung der Muskulatur verbessern. Also durch den Druck wird die Vibration der Muskeln angeblich beim Laufen reduziert, was zu weniger Mikroschäden führen soll und auch den venösen Rückstrom verbessert. Es wird also versprochen, das beschleunigt die Regeneration und reduziert den Muskelkater. Was hältst du denn davon?
Also man muss sagen, wenn man sich die Studienlage dazu anschaut, dann hat man so einen gemischten Gemüseladen als Antwort. Was man aber sagen kann, die Sportkompressionsstrümpfe, sie schaden nicht. Und wer ein besseres Gefühl hat beim Joggen oder beim langen Stehen mit solchen Strümpfen, der kann sie unbedenklich tragen. Mhm. Und diese klassischen medizinischen Kompressionsstützstrümpfe haben ja auch einen medizinischen Zweck. Sie üben also einen definierten Druckverlauf auf das Beinchen aus. Das heißt, der Druck ist am Knöchel am höchsten und nimmt nach oben hin ab. Und das hilft dem venösen Blut schneller und effektiver zum Herzen zurückzufließen. Das ist gerade bei Menschen mit schwachen Venen oder Krampfadern oder Nachthrombosen sehr hilfreich. Es beugt Schwellungen vor, kann Thrombosen verhindern. Und natürlich, wenn man sich das jetzt einfach mal wieder physikalisch, physiologisch vorstellt, ist, wenn das Blut besser und schneller zum Herz zurückkommt, oder ist man besser erstmal physiologisch mit Sauerstoff versorgt. Und so gibt es wirklich auch Studien, die nahelegen, dass diese Strümpfe im Sport positive Wirkungen haben, nicht nur auf die Durchblutung, sondern auch auf die Regeneration. Also es gibt Hinweise darauf, dass sie Muskelkater reduzieren und diese Sauerstoffversorgung der Muskeln verbessern können. Und weniger müde zu sein nach dem Sport, schneller zu regenerieren, ist natürlich, wenn ich jetzt auch meine Sportler berate, auch ein wichtiger Faktor. Man muss aber hier wissen, dass medizinische Kompressionsstrümpfe nicht für jeden Sport geeignet sind. Mhm. Denn sie haben einen anderen Druckverlauf und sind für bestimmte medizinische Indikationen gedacht. Und für den Sport werden deswegen spezielle Sportkompressionsstrümpfe verwendet. Und die sind auch atmungsaktiv und haben eine bessere Klimaregulierung. Mhm. Und deswegen gibt es auch ein paar Daten, die wirklich sagen, hier ist eine eindeutige Leistungssteigerung zu vermessen.
Okay.
Also obwohl das nicht so ganz klar belegt ist, empfinden das viele als angenehm, fühlen sich damit dynamischer. Und deswegen sehen wir die, wenn die um die Alster sprinten, so viel.
Ja, unsere Zeit ist fast um, aber eins möchte ich noch gerne wissen. Wie schnell kann ich denn eigentlich das Ruder herumreißen, wenn ich eben eins von diesen Alarmzeichen entdecke, über die wir eben gesprochen haben, und ich dann ab sofort meine Ernährung umstelle? Geht das schnell oder dauert das dann schon, bis meine Adern sich wieder erholen?
Also es gibt dazu eine kleine Studie, die ich sehr, sehr ermutigend finde. Und zwar ein Kollege, ein US-Kardiologe, lud Studenten zugegeben, eine kleine Studie, die ist also nicht richtig relevant, aussagekräftig, aber wir stellen sie trotzdem vor, 10 Studenten zum Frühstück in ein Schnellrestaurant ein. Die eine Hälfte bekam Cornflakes, die andere Würstchen, Speck und Rösti. Vorher 2, 3 und 4 Stunden nach der Mahlzeit hatte ihn Blut abgezapft und im Ultraschall die Armarterie der Lungenleute ausgemessen und protokolliert. Dann, wie schnell diese Arterie wieder in Form war, nachdem er sie mit einer Blutdruckmanschette abgeklemmt hatte. Vor der Mahlzeit war der Arterie 2 Minuten nach Abnehmen der Manschette nichts mehr anzumerken und das fettarme, ballaststoffreiche Frühstück, ich frage mich gerade, wie viel Zucker die Cornflakes hatten, änderte nichts an den Blutwerten und der Aderelastizität. Das frittierte Essen jedoch ließ die Triglyceridwerte von durchschnittlich 94 Milligramm pro Deziliter auf 147 hochschnellen und die Adern brauchten volle 4 Stunden, um wieder in den Ausgangszustand zurückzufinden. Das heißt, und das finde ich so unglaublich toll, offenbar hat schon eine einzige Mahlzeit einen unmittelbaren Einfluss auf den Zustand unserer Blutgefäße. Das heißt, jedes Gäbelchen, was wir uns in den Mund stopfen, jeder Schritt, den wir tun, hat einen Effekt. Da muss ich an auch eine zauberhaft alte Freundin von mir denken, die ist 85 und die sagt immer, jeder sucht sich seine Tötungsart selber aus und viele bringen sich halt wirklich mit Messer und Gabel um. Jetzt wäre es natürlich mal toll zu sehen, wie würde die Gruppe der Menschen abschließen, die zum Beispiel so ein tolles Frühstück machen mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren. Das ist ja dann wahrscheinlich ein toller, guter Blutfluss. Und weil der Blutzuckerspiegel eben auch noch nicht so hoch schnell wird wie nach Cornflakes. Ja, obwohl als Kind habe ich auch, also war ich auch für Cornflakes sehr zu begeistern, zum Albtraum meiner Mutter, ja, die dann auch immer gerne die Vollkornhaferflocken mit geriebenen Apfeln und Nüssen da stehen hatte. Das habe ich dann auch, aber manchmal sind Kinder auch, ne? Aber Gott sei Dank fand ich immer toll, ich habe das immer gesehen, was gesundes Essen ist. Und trotzdem waren wir jetzt nicht zu Hause komplett die Verbieterittis. Mhm. Es gab immer, ne, auch die Wahl, aber natürlich war dann auch klar, dass man mir auch damals gesagt hat, Cornflakes sind jetzt nicht so gesund. Und dann gab es dann auch ein bisschen davon, aber es wurde nicht noch mit Zucker danach gezuckert oder so. Aber ich hatte mal so echt so eine Phase. Und wenn dann die Milch sozusagen den Geschmack der Cornflakes angenommen, das war dann wie so eine kleine bräunliche. Also, ne, also verrückt, ich kriege gerade so ein Kindheitsflash, er hielt kurz an und irgendwann war ich dann doch auch sehr von dem der gesünderen Art des Frühstücks angetan. Mhm. Also wir waren schon ganz früh weg von, also wir haben nie irgendwie Brot mit Wurst gefrühstückt. Es war schon sehr früh eigentlich sehr, ja, sehr innovativ, wenn man so will. Mhm.
Okay, also dann beim nächsten Essen mal drauf achten, was wir zuführen. Es hat sofort unmittelbare Wirkung.
Genau,
also,
welche Tötungsart?
Wollen wir lange leben oder nicht? Genau, wir sind mit unserer Folge heute leider schon wieder am Ende angelangt. Das nächste Mal öffnen wir unsere Wundertüte mit euren Fragen. Wenn ihr da noch etwas zusteuern möchtet, gern auch zum Thema Prävention. Schreibt uns an podcast@docfleck.com. Unsere Podcast-Folge ist immer zu hören auf RTL Plus sowie den üblichen anderen Plattformen. Wenn ihr den Inhalt mitgestalten wollt, hinterlasst uns gern Sterne oder einen Kommentar auf Spotify oder auch Apple Podcast und sagt gern allen Freunden, Nachbarn, bei jedem Vereinstreffen den Leuten Bescheid, dass sie hier mithören. Das wäre toll. Danke, dass ihr uns heute euer Ohr geschenkt habt. Bis nächste Woche.
Vielen Dank. Denkt an eure Rohre und macht was draus. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch. Wer hat sich denn zum neuen Jahr auch als guten Vorsatz gesetzt, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht weniger Süßkram zu essen? Wenn du dich da wiedererkennst, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein digitales Büchlein entwickelt, quasi einen Schlankguide, der genau diese guten Vorsätze unterstützen und dabei helfen kann, langfristig erfolgreich am Ball zu bleiben. Darin sind hilfreiche Erklärungen, zum Beispiel zum eigenen Körpergewicht, zu stillen Entzündungen, zur passenden Ernährung und damit zu allem, was einen gesunden, energiegeladenen Lebensstil beeinflussen kann. Außerdem gibt's direkt passende, feinschmeckende Schlankbooster-Rezepte zum Kochen und Ausprobieren obendrauf. Also ladet euch dieses Büchlein gerne und natürlich kostenlos herunter und schaut es euch doch einfach mal an. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Folgenbeschreibung.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.